Hallo, willkommen zurück zu Viking Tantra, dein Podcast für authentischen Sex. Mein Name ist Sinan Huema. Ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur und eigentlich auch Alter Schwede. Dazu komme ich gleich noch. Praktiziere eigentlich primär als tantrischer Escort Callboy und ja, irgendwo auch als Sex Educator, als Beziehungs- und Sexualcoach, als ein bisschen hier irgendwo so Podcast möchte gern Philosoph. Und das sage ich heute deswegen, weil die letzte Folge und die heutige ja doch so ein bisschen ins philosophisch-psychologische driften, auch miteinander zusammenhängen, habe ich ja letzte Woche schon angekündigt. Kann euch also sagen, heute tauchen wir in die ähnlichen Ecken unserer Psyche und Psychologie ein. Ach Gott, der Grund, wieso ich mich gerade so verlabert habe mehrmals, ist mein Hirn ist gerade so ein bisschen in einem Chaoszustand. Was heißt Chaoszustand? Ich nehme heute wieder mal früher auf, weil ich echt im Schlauch bin. Einmal durchatmen, ja, das ist es gerade. Ja. Ich merke einfach, dass die letzten Wochen gerade bei mir bei mir in die Tür anklopfen, weil ich da mich doch sehr ausgelastet habe in meinen zeitlichen, energetischen Ressourcen. Und heute merke ich echt, ich bin ziemlich, ziemlich gaga. Ich versuche trotzdem, dieses wichtige Thema heute noch unterzubringen. Bevor ich aber dazu komme, noch eine zusätzliche Anmerkung. Es kamen weitere Nachrichten zu der ChatGPT-Folge. Die hat für echt Gedanken gesorgt. Auch teilweise sehr, sehr gutes, tolles Feedback, wo ich auch von Leuten aus der Technologie- und EDV- und Elektronikbranche hingewiesen wurde, wie so eine KI funktioniert und dass ich da aufpassen soll. Mir wurden auch Fallbeispiele genannt, wie KI in die falsche Richtung recherchiert. Waren total tolle Gespräche, total geiler Input und vielen Dank dafür. Und vor allem auch vielen Dank, dass ihr solche Folgen, wo KI mit im Spiel ist, auch durchaus kritisch hört. Dass ihr so immer mit so einem zweifelnden oder kritischen Ohr hinhört, was so KIs wie ChatGPT von sich geben. Und ich finde das schön, ich finde das gut, dass da Leute da draußen auch mich quasi immer dran erinnern und sagen, hey, vergiss nicht, Sinan, eine KI kann nur das und das und das. Und wenn du wirklich deinen Content so aufbauen möchtest, dann achte bitte darauf. Dann habe ich, wie gesagt, war ein großartiger Austausch und wir kamen auch immer wieder auf einen sehr guten Nenner. Und mir wurde dann auch von denselben Leuten bestätigt, gut, so wie ich meine Fragen gestellt habe und wie ich das Thema aufgebaut habe, habe ich ChatGPT korrekt verwendet, ja, aber ich solle mich halt nicht darauf verlassen, dass es immer so laufen wird und dass jede Frage, die ich stelle, ganz unbefangen beantwortet wird, dass auch die Quellenangaben wichtig sind, weil ich hatte ja gesagt, dass ChatGPT mir teilweise auch die Quellen für gewisse Aussagen dazu geschrieben hat, dass es da wichtig ist, darauf zu achten, woher ist diese Quelle, dass es da halt auch Quellen gibt, die einfach Nonsens sind. Und ja, dieser Quellen bin ich mir bewusst, speziell wenn irgendwo steht Quelle Reddit, dass das eigentlich nichtssagend ist, weil Reddit einfach nur eine querulanten Plattform ist, wo Leute hingehen, um sich zu beschweren. Nichts anderes. Gut. Also ja, liebe Leute, danke für diese tollen Feedback-Nachrichten und insbesondere danke, dass ihr nicht jede Folge von mir immer abnickt, sondern auch mal gewisse Sachen ein bisschen hinterfragt und mir das auch ganz klar zusendet. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um ein Thema, das ich auf gewisser Ebene sogar hier schon behandelt habe, weil es umfasst zum Beispiel auch die Folge, wo ich gesagt habe, wo kommt Moral eigentlich her, ist auch ungefähr in derselben Ecke zu Hause wie das heutige Thema. Ich habe auf Instagram auch schon mal eine Story beziehungsweise einen Beitrag gehabt, wo es darum ging, dass jemand das Erlebnis und die Erinnerung einer Frau durch seine eigenen Trigger komplett beeinflusst hat. Die Geschichte damals war so, dass ich einer Bekannten, die mit einer lieben Ex-Kollegin von mir zusammengearbeitet, also ich habe als Security gearbeitet und war in einem Store, wo die aktuelle Chefin eine ehemalige Kollegin von mir ist. Und ich habe mit ihr halt immer wieder geplaudert und geredet und ihre Mitarbeiterin und Kollegin
Hat sich
hat
immer
sich
zu uns
gesellt
gesellt.
und mitgeplaudert. Natürlich diese kurzen kleinen Audiofehler. Hier ist ein Podcast-Club-Mitglied neu hinzugestiegen und dann hat sich irgendwie das Mikrofon von selbst dazu geschalten. Jedenfalls hat sich diese Kollegin dazu gesellt und ich habe dieser Kollegin damals ein Kompliment gemacht, wie toll ihr ihre Leggings steht und dass die einen echt schönen Hintern macht. Und diese Dinge machen halt einen schönen Hintern und die hat einen extra schönen Hintern gemacht. Und das hat irgendein Security-Kollege von mir hat gehört oder hat ihm wurde erzählt, dass dieses Gespräch stattfand. Und der hat dann so einen Zorn, so einen Aufstand gemacht, dass die er hat dann quasi ein Beschwerdeformular ausgefüllt über dieses Gespräch und das dieser Mitarbeiterin vor die Nase gelegt und sie gezwungen, das zu unterschreiben. Und die war dann komplett aufgelöst und total verunsichert und wusste nicht, was sie tun soll. Und hat das dann tatsächlich auch unterschrieben. Und ich bekam von meiner Ex-Kollegin und von dieser Mitarbeiterin eine private Nachricht, so, hey, dein Kollege macht hier gerade vollen Aufstand, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Also der hat den komplett quasi seine Trigger komplett übergezogen und ja, führte dann zu einer extrem unangenehmen Situation für die beiden Mädels. Und alles nur, weil er sich getriggert fühlte, dadurch, dass ich mit denen halt so locker geschäkert habe. Also die Geschichte habe ich definitiv schon mal geteilt. Das ist aber ewig aus. Das ist ewig, ewig aus. Und heute möchte ich generell über diese, ich habe es in der letzten Folge schon benannt, die emotionale Rekodierung sprechen. Und habe mich da auch natürlich ein bisschen schlauer gemacht. Also das so schlau sich ein Laie machen kann, ja. Also bitte auch heute wie immer, ich bin kein Psychologe, ich bin nicht vom Fach. Ich kann euch hier nur meine Gedanken teilen und was ich mir zu dem Thema rausgesucht habe. Und ich versuche so objektiv zu bleiben, wie es für mich in meinem Denken möglich ist. Ja. Und das, worüber ich heute spreche, also diese emotionale Rekodierung, wirkt in uns allen, ob wir wollen oder nicht. Und es ist etwas, das unser Leben insgesamt prägt, unsere Beziehungen formt und unsere gesamte Identität beeinflusst. Und doch nehmen wir es gar nicht so wahr, also wir registrieren es kaum, weil das eben im Hintergrund läuft. Es klingt ein bisschen nach Psychologie und Technik und nach etwas, das man ja vielleicht irgendwo in einem Labor untersuchen könnte, aber die Wahrheit ist, es ist etwas ganz Alltägliches. Es ist ganz alltäglich, es passiert in jedem Gespräch, das wir führen, in jedem Blick, den wir austauschen, es passiert in Liebesgeschichten, es passiert, wenn wir miteinander im Bett landen, es passiert in Krisen, in Therapien, in stillen Momenten, es passiert im Fernsehen, in Werbung, es passiert in Seminaren, in Coachings, es passiert eigentlich überall, wo du bist, sogar, es passiert sogar in ganz stillen Momenten, ganz alleine irgendwo, wenn du anfängst, Dinge umzudenken oder vielleicht, wie letzte Woche gesagt, zu bereuen. Es ist ein unsichtbarer Prozess, durch den wir lernen, anders zu fühlen oder präzise zu sein. Wir lernen um, was wir fühlen dürfen. Vielleicht auch auf einer gewissen Ebene lernen wir, welches Gefühl gehört tatsächlich uns. Und ja, eben, wobei nicht immer, komme ich noch dazu. Emotionale Rekodierung das ist kein Modewort. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, das ist jetzt kein Hashtag emotional rekodiert. Das ist ein echtes wissenschaftlich, das ist ein echt wissenschaftlicher Begriff. Und es ist der biologische, psychologische oder auch geistige, spirituelle Vorgang, bei dem unser emotionales Betriebssystem sich verändert. Um es mal ganz in Sprache auszudrücken, die wir vielleicht alle verstehen. Also quasi unser Windows wird umgeschrieben. Wir kriegen ein Update. Unsere neuronalen Muster, die Art, wie wir fühlen, reagieren, wie wir lieben, träumen, uns selbst und unsere Umgebung alles wahrnehmen, das ist formbar. Das ist jedes Mal, wenn wir eine starke emotionale Erfahrung machen, egal was es ist, schreibt unser Gehirn mit. Es verändert jede Verbindung in jede Richtung in dem Moment, wo wir eine neue Erfahrung machen, die uns bewegt. Und es legt in diesem Moment fest, wie wir in Zukunft in ähnlichen Situationen reagieren werden. Und diese Fähigkeit, also dieser Prozess in uns Menschen, der hat einen Namen, den habe ich mir extra rausgeschrieben, das nennt sich Neuroplastizität. Chatnachricht. Sogar schon als Kind, wenn du hinfällst und dir gesagt wird, sei nicht traurig, man sagt, ja, dazu komme ich. Das ist Teil des heutigen Themas. Natürlich, klar, dieses sei nicht traurig ist eine Nichtvalidierung der Gefühle, steht hier im Chat. Ja, das färbt schon, da beginnt das schon. Was ich vielleicht damit irgendwo sagen wollte, ist, habe ich, glaube ich, auch schon in der Reuefolge gesagt, unsere Vergangenheit ist nicht unser Täter oder tut uns nichts an. Wir sind nicht Opfer unserer Vergangenheit. Aber wir sind noch nicht frei von ihr. Unsere Vergangenheit gehört zu dem, wer wir heute sind. Unsere Vergangenheit macht uns zu den Menschen, die wir jetzt in diesem Moment sind. Und einer der Schlüsselfaktoren ist, unsere Vergangenheit oder die Wege, die wir gegangen sind, zu verstehen. Zu verstehen, wieso wir so gehandelt haben, zu verstehen, was in dieser Handlung oder in diesem Moment geschehen ist und was davon wirklich wir selbst sind. Und denn unsere emotionale Programmierung entsteht früh. Wie eben schon im Chat gesagt, ich habe mir auch diese Zahl jetzt notiert, angeblich sind es die ersten 7 Lebensjahre. Da heißt es, lernt unser Gehirn mehr über Gefühle als in allen Jahrzehnten, die danach kommen. Das heißt, in den ersten 7 Lebensjahren als Kinder übernehmen wir Emotionen unserer Eltern nicht nur durch Worte, sondern auch durch Schwingung und durch ihre Präsenz, durch Mimik, Gestik, manchmal Gewalt. Also ich bin mit einem Gürtel aufgewachsen, also nicht mit einem Gürtel in der Hose, sondern eher auf dem Popo und auf den Handflächen hauptsächlich. Und sie lernen, also Kinder lernen auch in den ersten 7 Lebensjahren, wie sich Nähe anfühlt, wie sich Liebe anfühlt, wie Angst aussieht, Wut, aber auch wie all diese Emotionen klingen, wie Liebe und Nähe klingen, wie Angst klingt, wie Wut klingt. Und wenn ein Kind spürt, dass es Liebe nur dann bekommt, wenn es brav ist, ja, dann lernt es, dass Anpassung der Preis für Zugehörigkeit ist. Dann lernt es, okay, nur dann, wenn ich mich brav benehme, bekomme ich auch eine Umarmung. Nur dann, wenn ich quasi, wenn ich so bin wie alle anderen oder so bin, wie man von mir erwartet, nur dann bekomme ich Liebe. Nur dann gibt es eine Umarmung. Oder wenn ein Kind erfährt, dass Gefühle zu viel sind, wie in dem Beispiel mit dem Hinfallen, dann wird das Kind einfach nur lernen, ich bin zu viel und es wird sich generell zurückhalten. Weil für dieses Gefühl, diese Emotion des Schmerzes beim Hinfallen zum Beispiel, kann es ja nichts. Das Gefühl ist einfach da. Und das Gefühl ist in mir drin. Also gut, es liegt an mir. Oder wenn ein Kind erlebt, dass vielleicht beim Schmerz niemand da ist. Jetzt angenommen, nicht, dass jemand sagt, weine nicht und sei nicht traurig, ist es einfach niemand da, wenn es weint. Dann wird das Kind eher lernen, Schmerz zu verdrängen, wenn niemand kommt. Weil wohin damit? Wohin mit dem Schmerz? Es kommt nicht, es kümmert sich niemand. Und diese ganzen Erfahrungen sind dann nicht direkt als Erinnerungen abgespeichert. Wie ich letztes Mal schon sagte, unser Gehirn arbeitet nicht mit Erinnerungen wie mit Fotos oder Videos. Das sind quasi dann die Codes im Nervensystem. Das sind unsere neuen Up, das sind die Updates. Da kam ein Update rein. Wir haben jetzt was gespeichert. Ein Code. Brav sein ist gleich Liebe. Weinen ist gleich zu viel. Und das ist wie so ein ganz mathematisches Muster. Unser Gehirn, also unsere Synapsen funktionieren wie Schaltkreise, wie ein ganz normales Stromnetzwerk, und da gibt es keine großen Mysterien. Wenn das Netzwerk einmal geschaltet hat, brav sein ist gleich Liebe, weinen ist gleich zu viel, dann entsteht in unserem Gehirn ein Netzwerk, ihr könnt es gerne auch Matrix nennen. Ist ein sehr beliebter Begriff heutzutage, wenn es darum geht, komplexe Systeme zu bezeichnen. Aber im Laufe des Lebens merken wir, dass viele unserer Reaktionen einfach nicht mehr zu unserer Gegenwart passen. Das ist dann das, wo wir merken, hey, vielleicht will ich eigentlich gar nicht mehr angepasst sein, vielleicht will ich gar nicht mehr brav sein. Aber ich bin es trotzdem. Ich bin es trotzdem, weil ich habe gelernt, ich muss brav sein, ich muss mich anpassen. Und das ist dann das, wo man merkt, hey, hier stimmt was nicht, wenn wir anfangen, unsere eigenen Beziehungen zu sabotieren und wir wissen nicht warum. Wenn wir übertrieben über Kleinigkeiten reagieren, wenn uns schon die kleinsten Dinge auf die Palme bringen und wir wissen nicht, woher diese Reaktion kam. Oder wir fühlen Angst, obwohl wir eigentlich gerade in absoluter Sicherheit sind. Und wenn wir in Sicherheit sind, dann suchen wir das Destruktive, weil das fühlt sich richtiger an. Es fühlt sich an, als wären wir da wohler aufgehoben als in dem sicheren Moment zuvor. Und das liegt daran, dass unser System eben auf diese alten Daten zugreift. Und da stimmt was nicht. Weil die alten Daten sagten ja quasi, so und so lief es und so wird es immer laufen. Aber unsere emotionale Software, um bei dieser Sprache zu bleiben mit dem Betriebssystem, wurde in einer anderen Zeit, unter ganz anderen Umständen geschrieben. Wie ich in der letzten Folge zum Thema Reue sagte, wir waren zu dem Zeitpunkt, als dieses Update reinkam, als wir das erlebt haben, waren wir ein anderer Mensch. Das war das Samsung Galaxy S2. Wir waren das S2. Heute ist die Software vom S22 da. Die wird auf dem, oder S24, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Die wird auf dem S2 nicht laufen. Wenn wir aber die Software vom S2 versuchen, auf dem S24 zu laufen zu lassen, dann werden wir uns denken, hey, Scheiße, wieso hackt das so? Das Ding kann ja nichts. Und irgendwie die Funktionen, die das Gerät kann, unterstützt diese Software nicht. Und doch läuft sie weiter in unserem Kopf. Weil wir es noch nicht umgeschrieben haben, weil wir es noch nicht rekodiert haben. Also sind wir dabei zu aktualisieren. Wir lernen unserem Nervensystem in der Gegenwart und in der Vergangenheit zu unterscheiden. Das ist ein wichtiger Prozess. Und das wäre auch etwas, wo ich sage, das wäre für das Thema Reue auch ganz wichtig, zu unterscheiden, dass das, was wir in der Vergangenheit getan haben, zu dem Zeitpunkt der damaligen Software genau richtig war. Was wir heute gelernt haben, ist aber etwas anderes. Heute fühlt sich etwas anderes, etwas Neues richtig an. Oder wir wollen neue Wege gehen. Aber im Kern passiert emotionale Rekodierung auf drei Ebenen in uns. Es passiert neurobiologisch, das heißt durch die Veränderung besagter synaptischer Verbindungen. Das ist der ganz biologische Prozess. Es passiert psychologisch. Und da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist durch quasi neue Bedeutungszuweisungen. Sprich, ich verbinde Liebe nicht mehr mit der Bedingung, mich anzupassen, sondern verbinde Liebe vielleicht sogar mit Bedingungslosigkeit. Und es passiert körperlich durch veränderte emotionale Erfahrungen. Das heißt, wir müssen auch oder wir werden auch definitiv auch etwas erleben, etwas Physisches erleben. Das ist rein gedanklich passiert. Natürlich kann sich das auch rein gedanklich abspielen. Aber wie ihr wisst, wir sind körperliche Wesen. Und ganz viel dessen, was wir erfahren, ist körperliches, haptisch. Und wenn es nur ein emotionaler Ausbruch und ein Riesengeheule ist, es ist eine körperliche Reaktion, eine körperliche, emotionale Erfahrung im Nervensystem, die uns durchschüttelt. Und wenn wir eine neue, sichere Erfahrung machen, die eine alte, zu dem Zeitpunkt Wahrheit widerlegt, dann beginnt unser System umzuschreiben. Das heißt, Dinge, die wir abgespeichert haben als schlecht, schmerzhaft, negativ, vielleicht auch positiv, vielleicht auch wundervoll und lustig, können durch eine neue Erfahrung umgeschrieben werden. Ich kann euch ein Beispiel geben. Wenn man das ganze Leben geglaubt hat, man sei nicht liebenswert, man hätte keine Liebe verdient, und dann erfährt man echte, ehrliche Annahme, dann beginnt der eigene Körper etwas Neues zu lernen. Zuerst ganz zögerlich, vorsichtig, und irgendwann ist das nicht mehr aufhaltbar und es wird selbstverständlich, dass hier ein neuer Weg geknüpft wird. Denn in demselben Zug lernen wir uns selbst neu zu lieben. Denn diese neue Selbstliebe führt dann dazu, dass wir zum Beispiel im Dating ganz anders aussortieren, dass wir im zwischenmenschlichen Gesprächen ganz anders bemessen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit wir wem schenken, welche Dinge wir tatsächlich von unserem Gegenüber aktiv einfordern und sagen, hey, hör mal, früher wäre ich vermutlich schon vor einer halben Stunde mit dir ins Bett gegangen. Aber heute, nee, du kitzelst noch nicht den richtigen Nerv. Oder in die andere Richtung, hey, früher hätte ich, keine Ahnung, von dir noch einen Lebenslauf und deine Kreditdaten und die Herkünfte deiner Urgroßmutter und Urgroßväter plus deines gesamten Familienstammbaums benötigt, um beim 14. Date auch nur Händchen mit dir zu halten. Aber heute habe ich neue Erfahrungen gesammelt. Heute reiße ich dir die Wäsche vom Leib in dem Moment, wo du bei mir bei der Tür reinspazierst, denn ich will dich genauso, wie du bist. Also zieh dich aus und leg dich hin. Kann beides sein. Denn wir haben etwas Neues gelernt in uns und wir bemessen und reagieren entsprechend den neuen Erfahrungen, der neuen Kodierung, die wir erlernt haben. Und diese, bevor ich da Chatnachricht. Allerdings ist es ein Prozess und nichts, was von heute auf morgen gelingt. So wie negativen Glaubenssätze über Jahre aufgebaut wurden, muss das neue, ja. Perfekt. Genau richtig. Das Neue und Positive muss mehrmals wiederholt werden. Absolut richtig. Denn diese Verknüpfungen, diese neuen Synapsen, die wir da aufbauen, die sind erstaunlich fragil. Die können auch gleich wieder abreißen, die können auch gleich wieder gelöscht werden. Aber diese Neuverknüpfung, wenn die wirklich wiederholt und wiederholt wird und wir uns darauf fokussieren und sagen, wir wollen diese neue Verknüpfung auch erlernen, das nennt man auch wieder mir notiert. Erfahrungsbasierte Neuroplastizität. Das heißt, wir wiederholen die Erfahrung, wir erfahren wieder und wieder diesen neuen Weg. In der Neuroplastizität entstehen dann eben entsprechend neue Verknüpfungen. Und bevor die Stromkreise bei uns im Hirn den alten Weg gehen, haben sie jetzt gelernt, nee, stopp, da ist ein neuer Weg, den ich gehen werde. Da sind neue Synapsen, das sind neue Linien, die sind frisch, die sind geil, da gehe ich. Ergo sendet unser Körper dann quasi die Hirnströme durch diese neuen Wege. Wie ein kleines zartes Pflänzchen, das man pflegen muss. Ja, muss man erstmal ein bisschen pflegen, bis das stabil ist. Und wenn das dann stabil ist, dann läuft das wie eine Autobahn. Aber nicht jede Rekodierung passiert nur durch uns. Wie schon eingangs gesagt, es hat auch mit dem Thema Moral zu tun, es hat mit Erziehung zu tun. Man könnte also sagen, es gibt Rekodierungen, die passieren an uns, die passieren mit uns, von außen, unbemerkt. oft eben schon in der Kindheit. Eltern, Lehrer, später Partner, immer Freunde, Medien, Religionen, Werbung, Politik, Coaches, Seminarleiter, Buchautoren. Die Liste geht lang weiter. Alle schreiben mit an unseren emotionalen Codes. Manche tun es aus Liebe. Siehe Eltern, Partner, Freunde. Andere aus Angst. Manche wollen unseren Code so umschreiben, damit wir ja das tun, was sie von uns erwarten, oder ja nicht etwas tun, das sie nicht kontrollieren können, oder sie haben einfach selber zu viel Angst vor Emotionen, vor dem Leben, vor dem Echtsein, authentisch sein, dass sie gar nicht merken, wie sie ihre eigenen Kodierungen auf andere drauf projizieren. Und dann gibt es natürlich jene, die tun das aus voller Absicht. Religion und Politik sind da bei mir ganz oben. Werbung ist ja auch ganz gezielte emotionale Kodierung. Aber ja, auch so Heilsbringer, Coaches und wie sie nicht alle heißen und so, diese ganzen Leute da draußen, irgendwie mehrere Tausende Jünger haben. Ich sage bewusst nicht Follower, sondern so richtig Leute, die ihnen blind alles glauben, was aus ihren Mündern kommt, ohne das je zu hinterfragen. Die machen das ja auch absichtlich. Kultlieder machen das, also auch diese Gurus, von denen ich in der Gefahr der Gurus gewarnt habe, die machen das ja auch absichtlich, dich so emotional zu kodieren. Wenn ein Vater sein Kind ständig kritisiert, dann kodiert er das Selbstwertgefühl. Eine Mutter, die zu viel behütet, oder in unserem Fall wäre das wohl eher ich, rekodiert oft die Freiheit, die Eigenständigkeit des Kindes. Darum muss ich voll aufpassen, dass ich nicht zu sehr immer in Österreich sagen wir Glucke. Ich glaube, in Deutschland sind es die Helikoptereltern. Ich bin da ein bisschen gefährdet, der Helikopterpapa zu sein, um unseren Kleinen nicht irgendwie dauernd zu rekodieren in seinem Freiheits- und Selbstfindungsempfinden. Ein Lehrer, der uns bloßstellt und immer noch drauf rumhackt, wie schlecht oder blöd wir seien, naja, da könnten wir das Vertrauen in eine Lehrkraft verlieren und in eine Autoritätsperson. Plötzlich haben wir generell ein Problem mit Chefs, mit leitenden Personen. Partner, die uns ständig Schuldgefühle einreden, die rekodieren unsere Wahrnehmung von Liebe. Wenn wir ständig an allem schuld sind und wir sind eigentlich, unser ganzes Verhalten zerstört, unsere Partner und unsere Beziehung, wie sollen wir dann von Liebe denken? Oder eben ein Coach oder Seminarleiter, der uns einredet, wir müssen erst genug werden, wir müssen erst erleuchtet werden, wir seien ja alle noch nicht erleuchtet und erst der Pfad zur Erleuchtung macht uns zu vollwertigen, tollen Menschen. Erst dieser Weg und dieses Programm und alles andere, was wir gemacht haben, sei ja sowieso ach so schlimm. Und so wie wir leben, unser Lebensstil und die Ernährung und unser Sexleben, das alles müssen wir erst ändern, um genug zu sein. Das rekodiert und den Glauben an uns selbst. Chatnachricht. Etliches geht auch durch kollektives Erbe zurück. Die Generationen vor uns haben es so gelernt und es wird teilweise unbewusst so weitergegeben. Ja, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wollte ich ja gerade sagen. Oder wäre ich sicher nicht gleich dazu gekommen, denn ja, gesellschaftlich passiert das im großen Stil. Politik nutzt Angst. Marketing nutzt Mangel oder FOMO, Fear of Missing Out. Religion nutzt Hoffnung, um uns zu programmieren. Und der soziale Mensch, die Gesellschaft, die nutzt den Vergleich. Und all das wirkt. Nicht, weil wir schwach sind. Nein, 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 nein. Sondern weil wir Menschen sind. Emotional empfänglich, neurologisch anpassungsfähig. Und wir sind darauf programmiert, als soziale Wesen, dass uns das leider nun mal mitnimmt. Es erfordert alles von uns, richtig Arbeit und einen Prozess, uns nicht rekodieren zu lassen, uns nicht ständig von dem sozialen Vergleich und unserem Umfeld umprogrammieren zu lassen durch deren Vorstellungen und Werte. Es ist verdammt hart, ein Individuum zu sein und Individuum zu bleiben. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen psychischen Allüren oder von Heilsbringung und man solle, keine Ahnung, zu einem astralen Wesen werden. Nein, nein, ich rede rein von dem, ein Individuum zu sein. Mann, wirklich Mann oder Frau selbst. Ein pures Ich zu sein. Das erfordert scheiße viel Arbeit. Chatnachricht. Ich finde es einfach crazy, dass wir alle irgendwie eingetrichtert bekommen, Liebe sei ausschließlich im Außen zu bekommen oder zu verdienen, obwohl es eigentlich um uns selbst geht. Ach ja, denn auch da heißt es ja, du bist erst dann genug, wenn du zwei bist. Geil, oder? Du kannst erst dann eins sein, wenn du zwei bist. Ja, so manipulative Rekodierung hat ja ein Ziel. Es zielt ja darauf ab, Emotionen zu steuern, um Verhalten zu formen. In egal welche Richtung. Marketing will, dass du kaufst. Ein Guru will, dass du folgst und dass du das tust, was er dir quasi andrehen will. Politik will, dass du wählst und die Klappe hältst. Ja, und das ist jetzt wirklich kein Verschwörungsdenken, das ist einfach Neurowissenschaft. Ich werde hier jetzt nicht irgendwas anfangen von Manipulation oder sonstigem auf großer Ebene oder irgendwie, weiß der Geier, irgendwelchen Chips, die uns eingeben. Nein, das ist alles Bullshit. Ich glaube nicht an sowas, das ist Nonsens. Und was ich hier heute sage, ist simpelste Neurowissenschaft. Unser Gehirn, unsere Synapsen funktionieren so. Wir erfahren, wir erleben etwas. Und wie gesagt, das muss nicht mal ein Gespräch sein, es reicht ein Blick. Zack, ist die Neurone drin. Zack, ist die neue Synapse drin. Wir haben diesen Blick erfahren, erlebt, gespürt. Die Emotion ist durch unser Hirn gegangen. Ha, da war noch kein Schaltkreis, hier legen wir einen neuen. Das war unangenehm. Unser Gehirn trifft emotionale Entscheidungen lange, bevor der Verstand überhaupt eingreift, bevor unser Verstand anfängt zu denken, sind die Synapsen schon gelegt. Wer also unsere Emotionen kontrolliert und wer weiß, wer bewusst Emotionen steuern und adressieren kann, kontrolliert Verhalten. Und da gibt es ganz viele Dinge. Sprache ist ein ganz wichtiges Tool. Körperlichkeit, Sex, Abwesenheit von Sex, Liebe, Abwesenheit von Liebe, Nähe, Abwesenheit von Nähe. All diese Dinge können Emotionen kontrollieren. Und das geschieht überall. In toxischen Beziehungen durch Schuld und Schweigen zum Beispiel. Eine Firma kann durch Angst und Belohnung uns kontrollieren. Die Angst, den Job zu verlieren oder die Belohnung, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, eine bessere Position. Unsere Gesellschaft nutzt Scham, Druck, die Angst vor Ausschluss, also dass man geächtet wird und nicht mehr Teil der Gang ist. Und Spiritualisten, die wollen ja quasi, dass alle transzendent sind. Flüchte dich in Licht und Liebe, dann bist du weg vom Schmerz. Die Angst vom Schmerz und den, ja, egal. Aber diese Formen von Rekodierung sind gefährlich, weil sie lassen uns glauben, dass das unsere eigenen Emotionen sind. Weil da halt jemand. Entschuldigung, Chatnachricht. Das sind aber die Spiritual Bypasser, die wahren Spirits wissen um Licht und Dunkel. Ja, und doch ist es das Dunkel, das die meisten Spirits ablehnen. Alles, was dunkel ist, wird abgelehnt. Alles, was dunkel ist, soll weg sein und mit dem soll man auf keinen Fall interagieren und das wird uns zerstören und vergiften und dieses und jenes, eben Bypasser. Ja, aber. Solche Manipulation, also solche Fremdkodierung, ist nicht immer offensichtlich. Sie tarnt sich sehr oft als Fürsorge, als Liebe, Moral, als der Weg, als ich will dir helfen oder ich meine es doch nur gut mit dir. Ich will, dass du glücklich bist. Und so macht man das halt. Und das gehört sich so. Und das, was du gemacht hast, nein, das war falsch. Das hättest du nie tun sollen. Oder so, wie du das versucht hast, nein, 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 nein. Das ist ganz furchtbar. Hinter solchen Sätzen steckt häufig emotionale Steuerung. Darum vermeide ich, oder ich versuche zu vermeiden, zu bewerten, was eine Person früher gemacht hat, aktuell tut und wohin es gehen soll. Natürlich ist das schwer, natürlich ist, und es geht auch nicht immer. Auch ich bin nur ein Mensch. Auch ich habe meine Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Es ist aber ganz schwer, meine Vorstellungen quasi auch für mich, nur für mich zu behalten. Das ist quasi die Nüchternheit, der Anspruch an Nüchternheit, den ich an mich selbst stelle. Und das Ergebnis von so emotionalen Steuerungen, wenn man das absichtlich oder unabsichtlich macht, gibt ja auch Leute, die das unabsichtlich machen. Also wir, die wir es hören, wir beginnen uns selbst zu zensieren. Wir hinterfragen unsere Entscheidungen, unser eigenes Empfinden, unsere Erinnerungen. Wir verfallen vielleicht sogar in Reue über Dinge, die wir getan haben, weil wir dahin manipuliert wurden. Und wir fragen uns, und das ist dann auch so ein Punkt, ob es falsch war, was wir gefühlt haben, oder falsch ist, was wir hier und jetzt gerade fühlen. Und da sind wir beim Punkt, wo ich sage, an dem erkennen wir am allerklarsten, dass wir emotional manipuliert wurden. Wenn wir glauben oder wenn wir versuchen zu hinterfragen, so, ist es falsch, wie ich fühle oder wie ich gefühlt habe? Es ist was anderes, wenn ich sage, ich fühle heute, ich würde das anders machen. Ich fühle heute, ich könnte das nicht mehr. Aber wenn ich mir denke, boah, war das falsch, wie ich damals oder da jetzt gefühlt habe? War es falsch von mir, keine Ahnung, hier wütend zu werden? War es falsch von mir, hier total in Lust aufzugehen? War es falsch von mir, hier zu lachen? Wenn ich meine Emotion, meine ganz simple Emotion als falsch hinterfrage, dann weil mir jemand von außen das Gefühl gegeben hat, es sei falsch. Das kommt nicht von uns, das kam rein von außen. Wir wurden also fremdkodiert, ohne es zu merken. Das ist das klareste Zeichen. Und das können Leute sehr gut durch Sprache, erst recht, wenn sie genau wissen, wo sie ansetzen müssen. Erst recht dann, wenn sie wissen, was deine Themen sind. Und weswegen zum Beispiel auch eine große Gefahr ausgeht von professionellen Menschen wie mir. Wie so eine große Gefahr ausgeht von Coaches, Lehrern, Gurus, ja sogar, sorry, und ich möchte hier bitte, das ist kein allgemeines, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt sie da draußen, auch Psychologen, Psychotherapeuten, Lebens- und SozialberaterInnen und so weiter und so fort, Ärztinnen, die uns Flöhe ins Ohr setzen, die uns emotional fremdkodieren. Und das teilweise sogar ganz absichtlich. Weil sie genau wissen, was sie sagen müssen. Sie genau wissen, wie sie gucken müssen. Sie wissen sogar, wie sie sich räuspern müssen, damit du hinterfragst, was du gerade gesagt hast. Und drum bin ich immer ganz vorsichtig mit den Dingen, die ich sage, und höre erstmal ganz lang zu, bevor ich irgendwas sage. Und wenn ihr euch mit ein paar Leuten unterhaltet, die vielleicht schon öfter mit mir in Coaching-Gesprächen waren, die werden euch sagen, dass von mir oft vielleicht ein Satz kommt. Maximal. Oder ich gehe auf manche Themen gar nicht so wirklich ein, sondern lasse sie einfach mal kurz stehen. Antwortet nicht, sondern sag, okay, puh, danke mal. Danke für den Text. Lass das Ganze mal kurz eben nicht nur bei mir sagen, sondern auch bei der anderen Person, damit die Person verarbeiten kann, was er oder sie gerade geschrieben oder gesagt hat. Denn in jedem Moment, wo ich etwas drauf sage, wo ich sage, ich riskiere vielleicht meine eigene Emotion damit reinzubringen, könnte ich emotional umfärben, was in dir abgeht. Ich bin da, um den Raum zu halten. Und das versuche ich auch genauso zu praktizieren. Lasse also eher die Person selbst auf eine Conclusio kommen, auf eine Lösung, auf eine neue Kodierung, als dass ich sage, hey, du musst jetzt genau das, mach jetzt A, B, C, D, dann wird es dir besser gehen. Sage ich nicht. Ich sage, versuch mal das oder das oder das. Und wenn das nicht hilft, können wir nochmal reden. Wenn das dich nicht voranbringt, und ich sage euch immer, probier mal das, das, das und dann erzähl mir davon. Ich will ja immer wissen, was passiert. Ich sage immer, versuch mal dieses oder jenes und dann erzähl mir, was in dir dann vorgeht. Erzähl mir, wie es dir damit geht. Ich selbst, ich will dann hören, wo du dann stehst. Und dann beobachte auch ich, was passiert mit dir. Damit ich ja nicht zu viel lenke. Denn jeder Eingriff von mir ist ein Eingriff zu viel. Steht im Chat gerade, das stimmt, so habe ich das auch erlebt. Dankeschön. Freut mich, dass es so angekommen ist. Und wenn man aber zu lang in fremden Mustern lebt, das ist so einer dieser Punkte. Ihr wisst, in diesem Podcast habe ich das sicher schon in so vielen Folgen unter verschiedensten Themen immer wieder gesagt. Wir verlieren unser Ich. Wir verlieren dieses wahre Ich. Wir funktionieren, aber wir fühlen uns nicht. Wir sind angepasst, aber fühlen uns irgendwo innerlich taub. So grau, so farblos. Und wir leben halt dann nur noch im Außen, weil das Innen ist stillgelegt. Da ist nichts mehr. Wenn wir nicht mehr ich sind, wenn wir nur noch das sind, was jeder, der uns kodiert von uns erwartet, wenn wir ständig nur nach den Codes und Mustern der anderen leben, dann ist nichts mehr an uns echt. Dann fühlt sich alles irgendwie so, fühlt sich alles an wie Kleidung, die wir angezogen haben. Wie ein Outfit, wie ein Kostüm. Und jedes Mal, wenn wir mit jemand anderem sprechen, streifen wir ein anderes Kostüm über. In jeder Interaktion ziehen wir ein anderes Kleidchen an. Das ist eine andere Kodierung, die wir abrufen. Chatnachricht. Reflektiertes Arbeiten ist per se ja nichts Schlechtes. Übel wird es erst, wenn man absichtlich versucht, eine Person in eine Richtung zu lenken, weil man der Meinung ist, die eigene Sichtweise ist die einzig richtige. Ich persönlich sehe auch Feedback auch immer als Option, neue Perspektiven zu bekommen. Aber dabei muss ich mir immer bewusst machen, dass ich die Perspektive nicht annehmen muss. Ja, drum mag ich Feedback immer so gern. Es zeigt mir auf, dass ich vielleicht bei jemandem nicht auf schallende Begeisterung stoße, sondern dass jemand sagt, hey, nee, das sehe ich einfach anders. Und ich sage ihm, okay, cool, danke. Heißt jetzt nicht, dass ich deinen Weg gehen muss, aber ich finde das schön, dass du sagst, okay, nee, Sinan, du hast da nicht recht aus meiner Sicht. Ich fühle das anders. Geil. Zeig mir, dass du für dich und deinen Weg einstehst. Heißt nicht, dass hier jetzt jeder mir plötzlich widersprechen muss. Ich finde es auch toll, dass es viele Leute gibt, die sagen, hey, ich kann dem, was du sagst, so viel abgewinnen und kann das für mich integrieren. Aber das heißt, ich mache nicht exakt das, was der Sinan macht, sondern ich nehme das, was Sinan gesagt hat und kodiere das in mich ein, so wie es für mich passt. Ganz nach diesem einen, meinen Lieblingssatz aus meiner Lieblingstantra-Bücher, verändere nicht dein Leben, dass es zu Tantra passt, sondern nimm dir von Tantra, was du für dein Leben brauchst, um es zu bereichern. Ich werde übrigens demnächst mal eine Podcast-Episode machen über meine Zeit in der Tantra-Schule, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da werde ich mal eine Podcast-Folge lang nur über diese Ausbildung reden, weil, glaube ich, ganz viele da draußen missverstehen, was für eine Ausbildung ich habe. Ganz viele da draußen glauben, ich habe da irgendeine, egal, werde ich euch auch mal demnächst was erzählen. Chatnachricht. Wenn man sich dauerhaft selbst verleugnet, dann verliert man sich am Ende selbst und endet in einer Depression. Korrekt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert auch und mal ja, die Suchmaschinen und auch die KIs gefragt, was passiert mit uns eigentlich, wenn wir dauerhaft fremdcodiert sind und kam halt nur so eine Liste an. Ich lese das jetzt einfach vor, ich kann euch nichts davon bestätigen, nichts davon ist medizinisch bestätigt, sondern ich einfach nur quasi, was so die Schlagwörter waren, die dann auftauchten, waren chronische Unruhe, unerklärliche Leere, Konfliktvermeidung, Schuldgefühle und ein diffuses Gefühl, nicht richtig zu sein. So, das waren so diese Stichworte, die so auftauchten. Nehmt all das bitte mit entsprechend, im Englischen sagt man with a grain of salt, also mit Vorsicht. Nehmt das bitte nicht als absolutes Fakt, denn das war nur so eine simple Recherche von einem Laien und seinem Laptop. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht beurteilen, vor allem will ich das nicht beurteilen. Aber trotzdem weiß ich oder kann ich, glaube ich, soweit zusammenfassen, dass wenn man nur für die anderen lebt oder nur nach den Vorstellungen oder Framings von anderen Menschen, dann funktionieren zwar optisch, aber es ist, als wäre die Musik weg. Unser Leben hat plötzlich kein Beat mehr, es hat kein Klang mehr. Muss gerade an Karaoke denken, weil ich glaube, in How I Met Your Mother sagen sie, dass Karaoke japanisch ist für leeres Orchester. Witzig, Chatnachricht. Der Narzisst ist quasi die höchste Form von Fremdcodierung. Das Selbst ist nicht mehr da. Er lebt einzig und allein durch andere. Ja, es würde durchaus zutreffen. Maße ich mir jetzt aber nicht an zu sagen, 100% korrekt. Es klingt auf jeden Fall stimmig für mich. Es klingt absolut schlüssig, dass ein Narzisst quasi aus reiner Fremdcodierung besteht, weil er definiert sich und sein Sein und sein Handeln nur durch andere. Aber ich will jetzt heute nicht nur quasi euch da lang und breit erklären, was Fremdcodierung oder Eigencodierung ist, sondern vielleicht auch ein paar Denkanstöße mitgeben, wie fangen wir denn an, neu zu kodieren? Wie könnte man das angehen, wenn man sagt, okay, ich würde gern manche Wege neu lernen oder manche alten Wege umdenken? Werde ja ganz oft gefragt, quasi, hey, wie machst du oder wie bist du so geworden? In meinem Fall, ich war schon immer so. Aber wenn du sagst, du hast Schwierigkeiten, neue Wege zu gehen, egal worum es geht, ob es jetzt um deine Sexualität geht, um offene Liebe, um Freundschaften, um Muster, welcher Art auch immer, dann müssen wir erstmal, ich glaube, dekodieren wäre jetzt das richtige Wort, ja, dann müssen wir erstmal dekodieren. Und das heißt erstmal erkennen, wer bin wirklich ich, welche Anteile in mir sind meine. Was habe ich übernommen? Wer hat mir beigebracht, wie Liebe aussieht? Und ist das wirklich Liebe für mich? Wer hat mir das beigebracht? Basierend auf was? Wie lief das? Wer hat mir beigebracht, wie ich mich selbst behandeln darf? Und will ich so wirklich behandelt werden? Wie wurden in meiner Familie Emotionen gelebt? Zum Beispiel. Und gab es Emotionen, die verboten waren, über die nicht gesprochen wurde oder die einfach nur weggeschwiegen wurden, Themen, die einfach weggeschwiegen wurden. Und was in meinem Leben tue ich wirklich aus Überzeugung, aus meiner wahrsten Überzeugung? Und was mache ich aus Angst vor Ablehnung? Wie oft hatte ich dieses Thema hier schon? Dieses, wie viele Dinge in deinem Leben entscheidest du anders, weil du Angst hast? Oh mein Gott, was wenn Mama, Papa, Schwester, Bruder, Tante, Onkel, die Nachbarin, die beste Freundin es erfahren? Was tut ihr tatsächlich aus Angst, das könnte jemand erfahren? Und was tut ihr wirklich aus Überzeugung? Allein in dieser einen Frage werdet ihr ganz vieles feststellen, dass ihr in eurem Leben entscheidet zugunsten fremder Kodierungen. Und wenn ihr dann anfangt, solche Dinge zu hinterfragen, wenn ihr anfangt, hinter diesen Vorhang zu schauen, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird unbequem. Das ist kein schöner Prozess. Denn es bedeutet, Dinge zu hinterfragen, die ihr als absolut gegeben hingenommen hattet. Dinge zu hinterfragen, nach denen ihr euer Leben ausgerichtet habt, Entscheidungen getroffen habt. Schreibt jemand im Chat, nehmt eine Taschenlampe mit, es wird dunkel da unten. Ja. Es wird dunkel. Ich weiß aber nicht, ob du was sehen wirst, denn wir werden in dieser Reise wirst du deine ganzen Blindspots finden, also deine ganzen blinden Flecken, alles, wo du nie hingesehen hast oder nur dran vorbei oder drüber geguckt hast. Absichtlich oder nicht, unabsichtlich, bewusst, unbewusst. Es ist alles da drin, wo Menschen dich mitprogrammiert haben. Und das ist jetzt nicht quasi, ja, du wurdest da quasi da Voodoo verzaubert. Das ist ganz normale soziale Interaktion, parasoziale Interaktion. Das ist Neurowissenschaft, die hier passiert. Das ist Menschsein. Das hat nichts irgendwie mit Zauber oder sonst was zu tun. Das ist Menschsein. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn man anfängt, für die eigene emotionale Software, für das eigene Betriebssystem Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, das bin ich, okay, und das und das und das habe ich so und so gemacht, aus Angst, das werde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe keine Angst mehr, dann verändert sich euer Leben. Also jetzt, ich mache jetzt keine Heilversprechen, aber das ist ein Heilungsweg. So arbeiten auch Psychologen. Psychotherapeuten, nein, sorry. Keine Ahnung, eine von den beiden Sorten. Ich weiß jetzt nicht, wer was macht. Aber dieses erstmal ausklamüsern, was gehört mir, was nicht. Und dann Verantwortung zu übernehmen dafür, wer man wirklich ist. Therapeuten, Dankeschön. Wir beginnen, Emotionen zu spüren, ohne sie zu bewerten. Man beginnt zu lernen, dass zum Beispiel Schmerz kein Feind ist. Schmerz ist kein Feind, Schmerz ist eine Info. Hier ist ein Stopp, hier stimmt was nicht. Da ist was nicht okay. Schmerz ist nicht, das, ohne jetzt, ich will jetzt nicht in Toxic Positivity versinken. No. Nein, werdet ihr hier nicht hören. Bei mir ist nicht alles Sternenglanz und rosa furzende Einhörner. Nein. Keine Toxic Positivity. Aber Schmerz ist keine negative Emotion, sondern eine Information, hier tut was weh. Hier stimmt was nicht. Hier ist gerade was passiert, das dich echt mitreißt. Das ist eine Information, nicht ein Feind. Wut ist nicht Zerstörung. Wut ist Selbstschutz. Du bist wütend, weil etwas passiert ist, das du nicht kontrollieren kannst oder das dir absolut gegen jeden Strich gegangen ist. Und du bist wütend. Das ist Selbstschutz. Und ja, hier steht es gerade im Chat, Tränen. Trauer ist kein Verlust. Trauer ist Tiefe. Trauer ist gerade die tiefste Emotion, die hochkommt in diesen Tränen. Trauer ist nichts Schlechtes. Wir müssen Trauer nicht wegdrücken. Trauer ist kein böser Dämon. Trauer gehört dazu, wenn uns etwas so in der Tiefe bewegt. Und wenn wir aufhören, diese Emotionen immer zu bewerten als gut, schlecht, dann ist Trauer plötzlich einfach Trauer. Wut ist Wut. Und ich will jetzt nicht sagen, geht raus und seid wütend einfach auf Gott und die Welt. Aber wenn sich Wut zeigt, dann fühl mal hin, warum bist du wütend? Was hat dich wütend gemacht? Vermeide das. Und beginne deinen eigenen Code zu schreiben. Schreib nicht immer das, was andere hören wollen. Schreib das, was du gerade fühlst. Das ist kein Prozess, der in, keine Ahnung, einem 16-Wochen-Programm abgelegt werden kann und folge dieses 12-Step-Programm und dauert ein Jahr, jedes Monat machst du ein Seminar und am Ende des Jahres bist du quiekfidel wie Käsekuchen. Nein, das ist ein, hier steht langer Weg im Chat. Ich sage euch, es ist ein Lebensweg. Wir hören nicht auf damit. Die ersten 7 Jahre, wie vorhin gesagt, sind die prägendsten. Da wird am meisten geschrieben, am meisten geschaltet. Aber solange unser Gehirn noch funktioniert, schreiben wir mit jedem Erlebnis etwas Neues. Und wenn wir aufhören, diese erlebten Dinge auch zu beurteilen, dann sind es plötzlich einfach erlebte Dinge, die uns weiterbringen, die uns etwas beibringen, die uns zeigen, gefällt mir das, wo ich gerade bin oder in welche Richtung ich mich bewege oder gefällt es mir nicht. Und wie auch letzte Woche bei der Reue gesagt, man kann in 10 Jahren nochmal zurückschauen und sagen, würde ich jetzt heute anders machen? Aber das kann man auch eben wertfrei sagen. Man muss sich dann nicht immer selbst in oder auch die beteiligten Personen ins Kreuzfeuer nehmen. Man muss nicht immer so in die Wertung gehen. Wenn wir anfangen zu bewerten, wer wir damals waren und was wir getan haben, und erst recht, wenn wir anfangen zu hinterfragen, war es falsch, was ich damals getan habe oder mit was ich damals entschieden habe. Oder wie falsch war das, was ich damals entschieden habe? Wer hat uns denn gesagt, dass es falsch ist? Wenn unser damaliges Ich so entschieden hat, dann weil es wohl richtig war in dem Moment. Und wer sagt dir heute, dass es falsch war? Dass es falsch war, kann dir nur von außen jemand sagen. Du selbst kannst nur sagen, dass es heute eine andere Entscheidung wäre. Dass du heute anders fühlst. Und du es heute anders tun würdest. Und unsere Gesellschaft, das ist ein Spiegel von all dem, von dem ganzen Prozess, den ich gerade aufgezählt habe. Es ist ein kollektives Nervensystem, wenn man so will. Unsere Gesellschaft, also wir als Menschen, funktionieren wie ein riesiges Gehirn. Nur, dass wir uns leider nicht wirklich austauschen, sondern wir eigentlich nur aufeinander einhacken. Aber wie jedes Nervensystem reagiert auch das soziale Nervensystem auf Emotionen. Wenn Menschen kollektiv Angst haben, entsteht Kontrolle. Wenn sich die Menschen nur genug schämen dafür, wer sie sind und wie sie denken und wie sie aussehen, dann entsteht Unterwerfung. Wenn niemand wütend sein darf, wenn niemand sein Frust rausbrüllen darf, entsteht Passivität. Dann wird sich auch niemand irgendwo auflehnen. Und wenn wir aufhören, Mitgefühl zu haben, wenn wir nur noch urteilen und uns nicht in unser altes Ich oder auch in andere Menschen hineinversetzen, wenn Empathie stirbt, dann entsteht Gewalt. Wo keine Empathie ist, kann man nur noch mit Gewalt interagieren. Und wir erleben das jeden Tag in Medien, Politik, Kultur sogar, Traditionen. Emotionale Überflutung überall. Künstliche Empörung. Jeder ist plötzlich irgendwie, I'm offended. Warum? Ja, weil ich offended sein muss. Ja, betrifft das dich? Nein, aber ich bin trotzdem empört. Ja, und dank Social Media sind wir im Dauervergleich. Wer hat das dickste Auto, das schönste Haus, den schönsten Urlaub? Chatnachricht, wenn wir wüssten, dass jede Handlung zu jedem Zeitpunkt immer richtig ist, denkst du, wir würden unser Leben anders leben? Das ist ein bisschen zu platt gesagt. Jede Handlung zu jedem Zeitpunkt immer richtig würde heißen, auch ein Mord. Kann man so nicht sagen. Es ist zu flach. Aber wenn ich sage, jede Handlung zu jedem Zeitpunkt, die aus der niemand aus der niemand körperlichen Schaden davonträgt, oder beraubt wird oder belogen. Na, das ist so schwierig. Aber wenn ich das jetzt so unterschreibe, dann sage ich, Mord ist auch richtig oder Vergewaltigung oder was auch immer. Wir würden unser Leben definitiv alle anders leben, wenn wir davon ausgehen, dass die Dinge, die wir für uns tun oder die wir mit anderen Menschen tun, für uns richtig sind, so wie sie sind, so wie sie gerade in unserem Kopf drin sind. Wir würden definitiv alle anders leben. Aber, oh, das wäre es, glaube ich. Alles im Rahmen des Gesetzes. Ich glaube, das wäre es. Das ist der Zusatz, den man will. Wenn wir wüssten, dass jede Handlung, die sich im Rahmen der gegebenen Gesetze bewegt, zu jedem Zeitpunkt immer richtig ist, ja, wir würden unsere Leben anders leben. Denn dann schließe ich jede Form von Gewalttaten, Verbrechen und sonstigem aus. Wenn ich sage, das Gesetz nehmen wir da jetzt mit rein. Dann ja, dann würden wir unser Leben definitiv anders leben. Was man natürlich nicht beeinflussen kann, ist, was macht das Gehandelte später mit dir oder mit den anderen Personen? Wie entwickelt sich der Mensch weiter? Höre dafür die Folge von letzter Woche zum Thema Reue. Ein Mensch kann sich in neue Wege entwickeln, kann Dinge von früher neu betrachten. Aber ja, in dem Moment, wenn es sich richtig anfühlt, in der Rückschau, höre auch wieder die Folge von letzter Woche, hab Mitgefühl mit dir selbst. Und diese Symptome der gesellschaftlichen, kollektiven Rekordierung ist, was uns von unserem eigenen wahren Ich immer weiter wegdrückt. Aber vielleicht ist das jetzt eine gute Nachricht für alle da draußen, das kann man selbst rückgängig machen, indem man selbst fühlt, wie eben gesagt. Ehrlich, authentisch, präsent für uns, ohne die Angst, was die anderen davon denken. Wie gesagt, wir bewegen uns im gesellschaftlich-gesetzlichen Rahmen, aber was jemand anders denkt, wie jemand anders fühlt, wenn ich das nicht meine Gefühle beeinflussen lasse, dann werde ich mein Leben auch anders leben. Was nicht heißt, wir sollen rücksichtslos sein. Wie gesagt, Empathie ist ein wichtiger Schritt. Ich kann mich ja trotzdem in jemand anderen reinversetzen. Ich muss aber die Gedanken, Emotionen und die Urteile einer anderen Person nicht immer annehmen. Ein Mensch, der sich selbst fühlt, ist einfach nicht mehr steuerbar durch die Emotionen anderer. Heißt nicht, dass sie uns egal sind, heißt nicht, dass wir zu egoistischen Arschlöchern werden, die nur noch auf andere Menschen scheißen. Aber wir selbst entscheiden, okay, wie weit gehe ich da jetzt rein in die fremde Emotion, in diese fremden Gedanken und was lasse ich nicht zu? Welche Gedanken inspirieren mich und welche Gedanken manipulieren mich? Und wenn ihr spirituell kurz mal betrachten wollt, dann ist diese Rekodierung kein ich werde jetzt eine erleuchtete Person, sondern wir erinnern uns daran, wer wir sind. Es geht nicht darum, jemand Neues zu werden, sondern zu verlernen, wer wir nie selbst waren. Bewusste Emotionen, echtes Fühlen, echte Tränen löschen. Alte Codes, die nicht zu uns gehören. Und was bleibt, ist Klarheit darin, wer wir sind. Ruhe, Wahrheit, nenn es wie du willst, keine Ahnung. Und in dieser Klarheit, da steckt, wenn uns das mal klar wird, wer wir wirklich sind, wenn uns klar wird, wie wir fühlen oder gefühlt haben, was wirklich unsere Entscheidungen waren und was fremdgesteuert, dann erkennen wir, dass unsere Vergangenheit uns, dass unsere Vergangenheit kein Täter ist, dass wir keine Opfer sind unserer Vergangenheit, unserer Geschichte, dass unsere Geschichte nicht wie ein Serienkiller mit einem Messer an unserer Kehle hinter uns steht, sondern unsere Geschichte, unsere Vergangenheit ist das Bewusstsein, Ja. Und wenn wir uns unserer Geschichte bewusst sind, schreiben wir sie. Ja. Chatnachricht. Der gesetzliche Rahmen ist nicht in jedem Land gleich. In Amerika gibt es die Todesstrafe per Gesetz. In Ungarn ist Homosexualität. Ja. Ja, das mit dem gesetzlichen Rahmen ist Menschlichkeit. Ja, das ist ein guter Satz. Menschlichkeit sollte im Vorrang stehen. Ja, Menschlichkeit sollte im Vorrang stehen. Das ist eine schöne Rahmenbedingung. Also nochmal zurück zu diesem Satz. Wenn wir wüssten, dass jede Handlung zu jedem Zeitpunkt im Rahmen der Menschlichkeit immer richtig ist, denkst du, wir würden unser Leben anders leben? Ja. Denn ja, Gesetze sind überall anders. Und es gibt leider auch Arschlöcher auf der Welt, die Gesetze schreiben dürfen. Also es gibt nicht, um vielleicht hier jetzt mal vielleicht ein Ende zu finden, weil wir sind schon über eine Stunde, vielleicht einen Schlussgedanken zu finden. Emotionale Rekodierung ist kein Programm, das man abschließt. Es ist kein Sprint, kein Marathon. Es ist ein dauerhafter Weg. Ein langer, langer, leiser und teilweise mutiger Weg. Aber dieser Weg ist kompliziert. Manchmal fühlt es sich an, als würde man wieder rückwärts gehen, weil man das Gefühl hat, hey, scheiße, das hat mich jetzt wieder so zurückgeworfen. Es ist wie Chaos, Verlust. Aber es ist Wachstum. Denn jedes Mal, wenn man einen alten Schmerz spürt, jedes Mal, dann löscht man einen fremden Code. Und jedes Mal, wenn man sich selbst ganz ehrlich fühlt, schreibt man einen neuen Code. Erinnerungscode. Wir lernen uns selbst täglich neu. Und das kann echt dreckig werden. Es kann versaut werden, es kann schmerzhaft werden, es kann tränenreich werden, es kann lustig werden, es kann total euphorisch werden. Aber sei gütig zu dir und den Entscheidungen, die du triffst. Sie werden dich weiterbringen. Sie werden dich weiterbringen, nur weißt du heute noch nicht, wohin. Und wenn du dann dort bist, wirst du dich fragen, boah, what the fuck eigentlich? Was habe ich alles machen müssen, um hierher zu kommen? Aber geh diesen Weg. Langsam, mit Herz, mit Mut. Und erinnere dich vielleicht ab und zu dran, du bist nicht, was dir beigebracht wurde zu sein. Auch das habe ich hier schon mal in der Folge gehabt. Du bist, wer du fühlst. Du bist, wer du fühlst, wenn niemand zusieht, wenn niemand da ist, um zu urteilen, wenn es niemand auch nur erfahren kann. Das sind die Momente, wo du bist, wer du fühlst. Gut, sind wir über eine Stunde, oder ja, fuck. Diese Themen sind echt heftig gerade. Und ich echt im Schlauch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch liebe Podcast-Mitglieder, die heute früher da waren. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch wieder mal ganz in die Tiefe zu reisen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet auch dieser Folge wieder was abgewinnen. Bedanke mich bei euch draußen natürlich auch allen fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast weiter, gebt mir 5 Sterne, was auch immer. Kommentiert diese Episode auf Spotify. Ich kann mein Sprüchel gerade nicht ganz aufsagen, ich habe keine Ahnung. Kommt zur Tour. Achso, nein, wenn ihr das hört, bin ich gerade. Wenn ihr das hier hört, bin ich gerade in Stuttgart. Wenn ihr, nicht Stuttgart, in Böblingen bei Stuttgart, wenn ihr das hier hört. Solltet ihr spontan auf die Idee kommen, hey, Böblingen ist nicht so weit und ich hätte gern entweder eine Tantra-Massage oder ein Sexual Experience Space mit Sinan und ich bin in der Nähe. Schreibt mir auf viking.tantra@gmail.com oder über mein Website-Kontaktformular. Aktuell habe ich noch Plätze frei. Vielleicht ist genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, am Samstag tatsächlich noch ein Platz für euch frei. Und ihr könnt hier vorbeischauen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche und ich wünsche euch allen bis dahin wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.
Yeah.